Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes heiliges Wort an uns heute ist die alttestamentliche Lesung dieses Sonntags aus dem Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, sende uns deinen Heiligen Geist, dass er uns mit deinem heiligen Wort tröste und uns eine Leuchte sei auf dem Weg, den wir in dieser neuen Woche vor uns haben. Dass es uns tröste, erbaue, mahne und zum Ziel bringe. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Johann Wolfgang von Goethe mag ja ein großer Schriftsteller und auch ansonsten ein vielseitig interessierter und hochgebildeter Mann gewesen sein. Mein Fall ist er nicht. Und das hat gar nichts mit seiner Schriftstellerei zu tun, das kann ich alles gar nicht beurteilen, sondern das liegt vor allem an seinem Verhältnis zum Christentum. Man soll sich da nicht täuschen. Auch wenn Goethe-Verse zuweilen in christlichen Kalendern auftauchen, der Mann war alles andere als ein Christ. Von Goethe stammt beispielsweise auch der folgende Spottreim: Den deutschen Mannen gereicht's zum Ruhm, dass sie gehasst das Christentum. Oder, auch sehr aufschlussreich, schreibt er: Vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und das Kreuz. Goethe hatte ganz klar ein gebrochenes Verhältnis zum christlichen Glauben, zur Kirche und zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Besonders deutlich wird das in einem seiner schriftstellerischen Meisterwerke, im Faust. Da lässt er den Dr. Faust in der Szene mit der Überschrift "Im Studierzimmer" über Johannes 1, im Anfang war das Wort, ein Selbstgespräch, einen Monolog halten. Und dieser Monolog beginnt so: Im Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Und dann versucht Faust aus seiner Sicht bessere Übersetzungen und versucht so vor sich hin: Im Anfang war der Sinn oder im Anfang war die Kraft? Am Ende findet er dann seine Lösung und übersetzt: Im Anfang war die Tat. Die Tat des Menschen, so Goethe, ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Tat des Menschen ist die wahre und einzige Schöpferkraft. Der Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied, seine Tat erschafft und erhält. Die Welt kann sie verbessern, erhalten oder auch zerstören. Dieser von Goethe in seinem Faust entworfene und deshalb auch so genannte faustische Mensch, das ist biblisch gesehen der Adam nach dem Sündenfall. Also der Mensch, der nicht mehr nach Gott und seinem Wort fragt, sondern der Mensch, der sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Mit dieser eigentlich wirklich antibiblischen, goethischen Theologie mag man ja leben können, solange es einem gut geht im Leben. Am Anfang war die Tat, meine Tat. Alles Gute kommt dann ja nicht aus von oben, sondern alles Gute kommt dann aus mir selbst. Aber was ist, wenn alles zerbricht? Was ist, wenn ich scheitere? Und wenn ich feststellen muss, dass es überhaupt gar nicht an mir liegt, ob es mir gut geht oder nicht? Dass es nämlich Umstände, dass es Krankheiten, dass es den Tod als absolutes Ende des irdischen Lebens gibt und dass ich dem mit all meinen Taten nicht entrinnen kann. Goethe war das Wort vom Kreuz zuwider. Der Gekreuzigte galt ihm als der Gescheiterte. Dass Gottes Wort, sowohl das von der Schöpfung als auch das vom Kreuz, die Welt im Innersten zusammenhält, das lehnte Goethe ab. Dass Gottes Wort alles erschaffen hat, dass Gottes Wort auch alles erhält und erlöst, dass Gottes Wort tröstet und aufrichtet, dass es aber am Ende eben auch richtet, das wollte er nicht wissen. Liebe Schwestern und Brüder, Faust ist der Mensch, der sich nur auf sich selbst und auf seine Tat verlässt und der nicht erkennt, dass er damit von allen guten Geistern verlassen ist. Unser heutiger Predigtabschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja entwirft da ein ganz komplett anderes Menschen- und Weltbild. Es stammt aus dem Teil des Jesaja-Buches, das auch das Trostbuch genannt wird und die Kapitel 40 bis 55 umfasst. Es beginnt, dieses Trostbuch, mit den schönen Worten, die uns an den Advent erinnern. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zu Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat und dass ihre Schuld vergeben ist. Unsere Verse heute bilden das Ende dieses Trostbuches, reden aber dasselbe Volk Israel in derselben Situation an. Israel hatte sich nämlich, gleich dem Faust, nicht auf Gottes Wort und seine Verheißungen verlassen, sondern, das erinnert uns an heutige Zeiten, auf Militär und Politik, auf seine eigene Kraft und Klugheit, und Israel ist damit gescheitert. Die Folgen werden sein: Besatzung und Verwüstung des Landes, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Deportation und die babylonische Verbannung. Die Botschaft: Wer Gott verlässt, ist von Gott verlassen. Aber das ist nicht das letzte Wort, denn Gott verlässt sein Volk eben nicht. Noch ist es nicht so weit, noch ist Zeit zur Umkehr. Da hören wir: Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Moderne Ausleger können sich das oft nicht vorstellen, aber dieses prophetische, göttliche Warnwort richtet sich an Israel, bevor das Unheil eintritt. Es wird dann häufig gesagt, naja, das nennen wir Prophetie, aber in Wirklichkeit ist das ja hinterher erst aufgeschrieben worden und da wusste man ja schon, wie es ausgegangen ist. Nein, es ist Warnung und Mahnung zur rechten Zeit. Und es ist nicht nur eine düstere Drohung, sondern auch dieses Mahn- und Warnwort enthält bereits den Trost für die Zukunft, für die Zeit nach dem Hereinbrechen des Unheils. Denn Gott weiß, welche dunkle Zukunft Israel für sich wählt. Er weiß, dass es sein Wort in den Wind schlagen wird und dann die Folgen tragen muss. Liebe Gemeinde, das erinnert mich an eine Mutter oder einen Vater, der sein Kind vor einer falschen Entscheidung warnt, immer wieder, aber sich am Ende nicht durchsetzen kann, weil das Kind auf seine Gedanken und Wege eben mehr vertraut als auf das Wort der Eltern. Die wissen, wie das enden wird, die leiden darunter, aber sie können nichts tun, weil das Kind vielleicht 18 Jahre ist und tun kann, was es will. Aber dann weil sie eben liebende Eltern sind, dann packen sie ihm doch den Koffer für den Weg, den sie für den falschen halten. Und dann sorgen sie für Proviant, für unterwegs und legen vielleicht noch ein Bild von sich dazu oder einen verschlossenen Umschlag mit einem liebevollen, tröstenden Brief für Notzeiten. Und da steht dann drin: Kind, wenn du in Not kommst, dann erinnere dich an uns und an unsere Worte. Wir haben dir deine falsche Entscheidung aber schon vergeben und du kannst jederzeit wieder nach Hause zurückkommen. So ein Trostbrief für Notzeiten ist das Trostbuch Jesajas für Israel, geschrieben von Gott, dem Vater selbst. Im babylonischen Exil, dann erst haben es viele verstanden, was Gott sagte, nämlich: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir diese Verse zitieren, dann wollen wir damit meistens unterstreichen, dass menschliche Gedanken und Wege eben nicht mit Gottes Gedanken und Wegen im Einklang stehen und daher in die Irre laufen. Im Zusammenhang des Prophetenworts sind sie aber viel, viel weniger Droh- und Mahnwort als schon wieder Trostwort für die später nach Babylon Verbannten. Genau gesehen lässt Gott nämlich nicht sagen: Meine Gedanken sind für euch unerforschlich und unbegreiflich und sind und bleiben für euch immer ein Geheimnis, sondern im Gegenteil könnte man fast sagen, Gott macht schon jetzt ganz offenbar, welche Gedanken für Israel er hegt. Es sind nämlich Gedanken des Friedens, Gedanken der Vergebung, Gedanken des Erbarmens für die, die auf ihrem Irrweg umkehren werden. Und als Bekräftigung und Bestätigung dieses Trostes fügt Jesaja nun im Auftrag Gottes noch eine Betrachtung zur Wirkung und Wirksamkeit des Wortes Gottes an. Und da heißt es dann: Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Liebe Gemeinde, das gilt natürlich nicht nur für Israel und die damalige Situation, nicht nur für das Trostwort an die Verbannten, das die endliche Rückkehr ins Heilige Land ankündigt. Diese Zusage gilt für Gottes Wort grundsätzlich und für alle Zeiten und richtet sich an alle Menschen. Gottes Wort ist immer Schöpferwort. Es ist ein Wirkwort. Es ist nicht nur Ankündigungs- und Verheißungswort, sondern, wie Luther das mal genannt hat, ein Tätelwort. Also ein Wort, das Gottes Tun, das Gottes Tat mit Gewissheit schon in sich trägt und wirkt. Gott sprach und es ward, so heißt es im Schöpfungsbericht immer wieder. Oder im 33. Psalm: Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es schon da. In den Evangelien wird bezeugt, dass es sich mit dem Wort des Herrn Jesus genauso verhält. Er spricht: Steh auf, nimm dein Bett und geh, und der Gelähmte ist gesund. Jesus ruft: Lazarus, komm heraus, und der verstorbene Lazarus tritt lebendig aus dem Grab. Jesus bedroht Wind und Wellen, und die Natur gehorcht seinem Wort. Jesu Wort erweist sich damit als Gottes eigenes Macht- und Schöpferwort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen: Im Anfang war die Tat. So sah es Goethe. Liebe Gemeinde, die menschliche Sprache unterscheidet den Menschen ja ganz deutlich von allen anderen Lebewesen, und ich denke, dass das kein Zufall ist. Menschenwort ist zwar vom Gotteswort immer noch himmelweit zu unterscheiden, aber der Mensch als Ebenbild Gottes hat mit der Sprache einen abgeleiteten Anteil an Gottes schöpferischem Wirken erhalten. Wie bei allen Gaben Gottes können wir auch diese Gabe der Sprache im Einklang mit Gottes Willen bewirken oder aber auch im Widerspruch dazu. Was Worte bewirken, was sie aber auch anrichten können, Das ist uns vermutlich allen deutlich. Für Gottes Wort und Menschenwort gilt zumindest in diesem einen Punkt dasselbe: wie Schnee und Regen nicht wieder zurückkehren, sondern in jedem Fall einmal ausgesandt irgendetwas bewirken, so auch unser menschliches Wort. Es lässt sich nicht mehr zurücknehmen, wenn es denn mal gesprochen ist. Es entfaltet immer irgendeine Wirkung. Ein Hitler oder Goebbels hat vermutlich nie persönlich einen Juden ermordet, aber ihre Worte entfalteten eine millionenfach mörderische Wirkung. Und ebenso kann das Wort Entschuldigung, ein Wort, manchmal Hass in Frieden verwandeln. Oder können die Worte "Ich liebe dich" eine lebenslange Ehe begründen. Menschenworte können also töten und in einem übertragenen Sinne auch wieder lebendig machen. Ina Seidel dichtete dazu: im Wort ruht Gewalt, wie im Ei die Gestalt, wie das Brot im Korn, wie der Klang im Horn, wie das Erz im Stein, wie der Rausch im Wein, wie das Leben im Blut, in der Wolke die Flut. Mensch, gib Acht, ehe du es sprichst, dass du am Worte nicht zerbrichst. Liebe Brüder und Schwestern, wie im Ei die Gestalt, wie das Brot im Korn, was für menschliche Worte gilt, gilt eben erst recht für Gottes Wort. Und das ist ungemein tröstlich zu wissen und zu glauben. Es ist nicht immer gleich und sofort erfahrbar und nachprüfbar, wie und was Gottes Wort wirkt, wenn wir es auf die eine oder andere Weise einem Menschen sagen, also wenn wir das Wort Gottes wie ein Samenkorn in die Erde säen. Aber Gottes Wort, auch das von uns, anderen Menschen Gesagte, kommt nicht leer zurück. Es wirkt. Es wirkt, wenn Eltern es ihren Kindern, Patenkindern oder Großeltern ihren Patenkindern und Enkeln sagen. Es wirkt, wenn Pastoren predigen. Es wirkt, wenn es Lehrer im Unterricht noch so desinteressiert wirkenden, pubertierenden Konfirmanden und Schülern sagen. Es wirkt, wenn ein Hotelgast es in einer Gideon-Bibel aus Mangel an anderer Bettlektüre liest. Es wirkt, wenn es jemandem im Supermarkt bei einem kurzen Gespräch gesagt wird. Es wirkt, wenn es an einer Hauswand zu lesen ist und man nur kurz daran vorbeifährt. Und es zeigt seine Wirkung, auch wenn diejenigen, die es gesagt, geschrieben, die es verkündigt, gelehrt, verbreitet haben, vielleicht selbst diese Wirkung nie oder erst nach langer Zeit feststellen können. Es ist ja dasselbe Wort, das das ganze Universum in seine Existenz gerufen hat. Dasselbe Wort, das Tote auferweckt und Wind und Wellen geboten hat. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.